unterwältigt und genervt.
Eines der besten Alben von allen diesen Indie-Bands.
Die liefen halt so auf Partys, die liefen auf irgendwelchen, weiß ich nicht, wenn man abends irgendwie in eine Kneipe gegangen ist und da wurde irgendeine generische Indie-Playlist angeworfen. Da waren die halt irgendwie drauf wie alle anderen Bands aus dieser Zeit so ungefähr.
Die größte Referenzband,
der ist irgendwie so ein bisschen lapidar, so ein bisschen ausgelutscht. Das ist für mich irgendwie auch gerade so diese ersten Songs hatten für mich alle irgendwie auch so einen, ja, irgendwie völlig ausgelutschten Vibe.
Ja.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Vorgehört und Nachgedacht. Mein Name ist Marvin und mir gegenüber sitzt virtuell, aber wie sonst auch immer, mein Lieblingsgitarrist.
Chris, moin.
Moin, Chris. Wie jedes Mal sprechen wir bei Vorgehört und Nachgedacht über ein Album, was dem einen sehr wichtig war in einer bestimmten Phase seines Lebens und dem anderen völlig unbekannt. Und deswegen starten wir direkt rein und Chris, ich möchte dich gerne fragen, was für ein Album hast du mir denn dieses Mal mitgebracht?
Ja, hi Marvin, schön endlich mal wieder einen Podcast aufzunehmen. Ich habe dir heute das Album Favorite Worst Nightmare von den Arctic Monkeys mitgebracht. Die Arctic Monkeys dürften eine sehr bekannte Band sein. Also ich weiß auch, dass du die Musik von den Arctic Monkeys zumindest grob kanntest. Hab dich allerdings nie wirklich als Indie-Head so wahrgenommen. Kurz nur einführend zur Band, die gibt es seit 2002. Den Durchbruch haben sie mit dem vorherigen Album gemacht. Das kam im Jahr 2006 raus. Genau, das war jetzt sozusagen das Nachfolgealbum, sozusagen das verflixte zweite Album. Was vielleicht noch spannend zu Bands zu sagen ist, ist, dass vor diesem Album ein Besetzungswechsel stattgefunden hat beim Bass und dass die Band bis heute fast unveränderter Besetzung noch sehr aktiv Musik macht und teilweise auch musikalisch in sehr andere Richtungen gegangen ist. Aber soweit erstmal vorab. Meine Frage wäre jetzt, was du denkst, warum ich ausgerechnet dieses Album ausgewählt habe.
Vielleicht hast du ein bisschen einfach mein Last.fm-Profil gestalkt und vermutlich auch einfach ein bisschen geguckt, was habe ich von dieser Band schon gehört und was nicht. Also von daher, das wäre vielleicht eher so die Frage, warum du welches Album rausgesucht hast. Kann ich jetzt auch nur spekulieren, aber wahrscheinlich habe ich das erste Album irgendwie noch ein bisschen mehr gehört oder mein Last.fm hat das zumindest gesagt, dass ich das mehr gehört habe, das weiß ich gar nicht. Andererseits glaube ich, ja, wie du schon sagtest, es ist irgendwie einer dieser großen Indie-Acts, die eigentlich für diese ganze Dekade eigentlich unglaublich prägend waren, die irgendwie in aller Munde waren, die irgendwie auch so ein bisschen ein Soundtrack waren, auch für so eine Generation hatte ich manchmal das Gefühl. Und ja, ich glaube, du hast wahrscheinlich einfach so gedacht, hey, wir müssen da mal wieder ein paar Bildungslücken schließen und vielleicht hast du, und das ist vielleicht, ja, das ist so meine Vermutung wahrscheinlich, hast du diese Band irgendwie ernster genommen oder mehr gehört, als ich sie vielleicht jemals gehört habe, weil sie bei mir mehr so waren. Die liefen halt so auf Partys, die liefen auf irgendwelchen, weiß ich nicht, wenn man abends irgendwie in eine Kneipe gegangen ist und da wurde irgendeine generische Indie-Playlist angeworfen, da waren die halt irgendwie drauf wie alle anderen Bands aus dieser Zeit so ungefähr. Und vielleicht wolltest du mir nochmal so, vielleicht so ein bisschen mich darauf hinweisen, dass diese Band durchaus auch ein bisschen mehr zu bieten hat und da so ein paar Schmankerl drinne sind, die man vielleicht irgendwie übersieht, überhört, wenn man sie irgendwie zu schnell in einen Topf wirft, wie, weiß ich nicht, Manu Diao, The Cooks und Konsorten, die irgendwie alle diesen irgendwie britisch angehauchten Indie-Rock der 2000er irgendwie gefahren haben und es eigentlich lohnen würde, nochmal irgendwie ein genaues Ohr irgendwie für dieses Album zu haben. Ja, das war so meine erste Vermutung, warum du sie vorgeschlagen hast.
Ja, wie immer von mehreren Dartpfeilen, zumindest ein paar haben ihren Weg relativ nah ans Bullseye gefunden, kann man schon was sagen. Also was die Band angeht, hatte ich Arctic Monkeys ausgewählt, einfach als eine Band, wo ich das Gefühl hatte, dass du da jetzt nicht besonders viele Berührungspunkte hattest im Vergleich jetzt zum Beispiel zu Block Party, wo ich einfach auch schon wusste, dass du die viel mehr gehört hast und die, glaube ich, aus der Phase auch insgesamt meine Lieblingsband sind. Und Arctic Monkeys, aber in vielerlei Hinsicht einfach eine sehr interessante Band aus dieser Phase. Das ist einmal, weil die sich so lange überlebt haben, im Gegensatz zu vielen anderen dieser Bands, die nach dieser Hype-Phase von einigen Jahren, als das Post-Punk-Revival war, nicht mehr so richtig Anschluss gefunden haben oder sich auch artistisch, künstlerisch nicht mehr so wirklich neu erfinden konnten. Und Arctic Monkeys ist eine Band, die eigentlich eher so als exzellentes Beispiel dafür genommen werden, wie sich eine Band musikalisch weiterentwickeln kann. Und gleichzeitig wollte ich aber ein Album nehmen, was aus der Frühphase ist, was meiner Meinung nach aber auch schon interessante Einblicke darin zeigt, wie sich das Songwriting dieser Band eigentlich auch noch weiterentwickeln kann. Was du ja mit diesen Schmankerln auch so vielleicht so ein bisschen andeuten wolltest oder implizieren wolltest, dass ich das gesehen habe. Also da hattest du relativ recht gehabt. Und es gibt halt auch noch einen biografischen Grund bei mir, denn wie du ja vielleicht auch schon weißt, wie ich vielleicht auch schon mal erwähnt habe, habe ich vorher mal in einer Indie-Rock-Band gespielt, und zwar Bass. Und das war so meine Schülerband sozusagen, in der ich gespielt habe. Und da waren wir auf jeden Fall sehr auf diesem Post-Punk-Revival-Trip unterwegs. Und Arctic Monkeys war, glaube ich, schon die größte Referenzband. So retrospektiv ist mir das gar nicht so stark aufgefallen, oder mir ist das früher gar nicht so stark aufgefallen, dass wir so viel Arctic Monkeys gespielt haben. Aber ich habe dann alte Setlisten mir nochmal angeschaut, und also vor allem von den ersten zwei Alben haben wir extrem viel gecovert. Und von daher hat das auf jeden Fall einen großen Einfluss auf mich gehabt, zumindest in einer gewissen Phase. Und deswegen war das auch für mich spannend, zu sagen, okay, das ist jetzt vielleicht ein gute Gelegenheit, auch da nochmal drauf zurückzublicken.
Ich wollte da nur kurz direkt einhaken, weil ich das, weil ich sozusagen vielleicht so als ersten kleinen Gedanken, den ich irgendwie hatte beim Hören, also was ja oft so unser Thema ist, weil wir irgendwie beide ja auch Mucker sind, ist ja auch immer so ein bisschen die Frage, machen sich diese Alben, die wir irgendwie in unseren Teenagerjahren irgendwie aufgesogen haben, zeigt sich das irgendwie in unserem eigenen Spiel heute wieder, und auf welche Weise zeigt sich das wieder? Und ich finde es gerade nochmal interessant, weil du meintest, naja, da warst du halt irgendwie hast du erst noch Bass gespielt, weil ich die ganze Zeit so ein bisschen dachte, so ja, irgendwie höre ich dann oder habe ich versucht, den Einfluss von dieser Band oder von diesem Album in deinem Spiel zu hören, und hatte irgendwie auch das Gefühl, ja, Chris hat irgendwie so eine, manchmal so ein bisschen diese Arctic Monkeys Attitude, aber ich konnte es nicht so direkt festmachen, und vielleicht lag das auch daran, weil du sozusagen vor allem dort erstmal Bass gespielt hast und ich ja mit dir einfach dann in den Genuss kam, dich nur an der Gitarre zu erleben, und vielleicht deswegen diese spielerischen Einflüsse irgendwie eher so sich indirekt übersetzt haben. Und ja, das ist mir gerade nochmal klar geworden, dass es vielleicht genau daran lag, dass ich sagen würde, ja, der spielt manchmal so, aber natürlich spielt er auch nicht so, weil er jetzt irgendwie halt eine Gitarre in der Hand hat, wenn er neben dir steht.
Ja, spannend. Also da können wir später auch gerne nochmal, wenn wir mehr über die Musik reden, auch nochmal ein bisschen drauf eingehen, gerade auch nochmal auf ja, die Instrumente wie der Bass, wie auch vielleicht die Drums auf dem Album sind. Da wäre ich auch nochmal gespannt, mit dir drüber zu sprechen. Aber jetzt erstmal kommt natürlich die Standardfrage, die wir uns immer stellen, oder die ich jetzt in dem Fall dir stelle, nämlich, wie war jetzt eigentlich der erste Hörnerdruck für dich?
Ich finde den Einstieg einfach irgendwie so, der ist irgendwie so ein bisschen lapidar, so ein bisschen ausgelutscht. Es ist für mich irgendwie auch gerade so diese ersten Songs hatten für mich alle irgendwie auch so einen, ja, irgendwie völlig ausgelutschten Vibe von so einer Ästhetik, Soundästhetik oder Art, wie so Songs geschrieben worden, dass ich da irgendwie so wirklich gelangweilt war, ist vielleicht so das beste Wort. Und überhaupt nicht irgendwie, also ich hatte nicht so richtig, richtig Bock irgendwie dieses Album zu hören, weil mich irgendwie so die ersten Songs auch nicht so richtig, richtig gecatcht und geholt haben. Es sind irgendwie immer so eine Mischung aus so ein bisschen gute Laune und nach vorne und irgendwie Abtempo-Nummern. Auch die Texte, man kann sagen, sie sind sprachlich ein bisschen ausgefeilter, sie sind irgendwie so, haben irgendwie manchmal auch so ein paar lyrische Einschläge. Aber ich muss sagen, gerade so die ersten ein, zwei, drei Tracks, so die fand ich irgendwie nicht so richtig, richtig, richtig gut. So. Und weil ich jetzt halt auch nicht so ein Die-Hard-Fan von den Arctic Monkeys bin, hatte ich, glaube ich, auch gar nicht so die Assoziation, was sind da so die, ja, was sind da so vielleicht auch so die Hymnen von denen oder die großen Songs von denen oder was waren so die allergrößten Hits von denen, die sie irgendwie mal auf Konzerten oder so gespielt haben, keine Ahnung. Und so ein bisschen versöhnlicher wurde es dann aber wirklich, als ich mir doch dann nochmal das wirklich versucht habe, aufmerksam und konzentriert irgendwie zu hören, weil ich dann eben dachte, naja, vielleicht sind es diese Songs ja doch auch wert. Und da muss ich sagen, hat mich vor allem so die Mitte des Albums eigentlich so ein bisschen mehr abgeholt, wo ich irgendwie so dann schon irgendwie mehr das Gefühl hatte, ah, okay, da passiert ja plötzlich auch was. Also das sind dann auch interessanterweise die Songs, die alle so ein bisschen länger sind, die irgendwie auch interessantere Arrangements irgendwie plötzlich auftauchen. Vielleicht, um es gleich vorwegzunehmen, komischerweise hat mich dann der sechste Song, der Only One Who Knows, komischerweise total krass berührt, was ich total komisch fand, oder was ich immer so komisch fand, weil es ist eine sehr ruhige Ballade eigentlich, wo nur irgendwie so ein bisschen Gitarre und also ganz sparsam instrumentiert, und der hat mich aber plötzlich total gekriegt und dann irgendwie auch die nächsten 3-4 Songs total irgendwie mich durch das Album richtig gut getragen, was ich dann ganz überraschend fand, weil mich das für mich fast so ein bisschen disparat war zu den ersten Songs, die ich als so sehr generischen Indie-Rock verbucht habe. Also da haben dann die Songs wirklich richtig, richtig Spaß gemacht, glaube ich. Und das hat sich dann mehr oder weniger auch so bis zur über die zweite Hälfte gehalten. Also da sind da auch wieder so ein, zwei Songs, die für mich vielleicht eher so ein bisschen Füller-Charakter hatten oder die ich auch einfach vielleicht vom Lebensgefühl nicht mehr so teile. Genau, und der letzte Song war dann aber auch auf alle Fälle wieder so weit, dass ich sagen konnte, okay, es ist irgendwie ein solides Ding gewesen. Genau, und das hat für mich, glaube ich, insgesamt so den also sozusagen so ein bisschen einen gespaltenen Eindruck von dem Album hinterlassen, dass ich einerseits sagte, boah, da sind irgendwie ein paar richtig geile Songs drauf oder ein paar Songs, die wirklich auch, wo ich auch noch heute sagen würde, ey, die machen wirklich Spaß. Und dann gibt es Songs irgendwie, die sind für mich oder für das, wie ich höre, irgendwie total schlecht gealtert. Oder wo ich richtig das Gefühl habe, so das waren Songs, die hatten ihre Zeit oder die waren für ihre Zeit vielleicht auch total wichtig oder aufregend oder sowas. Aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ich habe das so viel gehört, solche Art von Musik, dass ich es irgendwie dem nicht mehr so viel abgewinnen konnte. Vielleicht allgemein kann ich trotzdem sagen, wie ging es mir beim Hören. Es ist ja trotzdem ein super kurzweiliges Album. Also in dem Sinne macht es einem das Album auch nicht schwer. Das geht ja irgendwie 38 Minuten oder was. Also es ist ja wirklich ein kurzes, knackiges Ding. Die Songs kommen alle irgendwie schnell auf den Punkt. Es ist direkt irgendwie Ansage. Man weiß, was los ist. Es ist irgendwie ein schöner, nach vorne schiebender irgendwie Indie-Rock, Post-Punk. Immer wieder mit ein paar witzigen Riffs und so. Aber bei manchen Songs, ja, waren mir irgendwie die Riffs zu monoton, zu nervig, zu nah an irgendwelchen Kindermelodien, wo ich so dachte, boah, also brauche ich irgendwie nicht mehr. Aber ich sag mal so, es hat mich auf alle Fälle nicht abgeschreckt, beziehungsweise höre ich ja nach wie vor auch immer noch so ein paar Sachen von den Arctic Monkeys. Aber vielleicht können wir dann nachher auch noch später drüber sprechen, weil du ja auch schon angedeutet hast, dass die irgendwie auch immer so als Beispiel genannt werden für eine Band, die es irgendwie geschafft hat, sich auf eine gute Art und Weise weiterzuentwickeln und nicht in so einem, sage ich mal, jugendlichen Genre irgendwie sich verfangen hat. Und das habe ich da vielleicht auch schon gehört oder gedacht, dass ich dachte, okay, da sind ein paar Stellen, wo es irgendwie, an denen irgendwie schon anklingt, was vielleicht später an dieser Band so gefeiert wurde oder sowas.
Ja, mega spannend. Also ich glaube, das bestätigt mich auch nochmal darin, dass ich das erste Album nicht hätte auswählen sollen oder dass ich gut damit gelegen bin, das erste Album nicht auszuwählen. Weil ich finde nämlich auch, dass die erste Albumhälfte vielleicht bis so Fluorescent Adolescent noch sehr den Geist des ersten Albums weiterträgt und sozusagen dann so ziemlich ab Albummitte eigentlich so der Wechsel passiert, dass sich der Sound dann doch deutlich stärker ändert und dann auch deutlich mehr mit den Sounds experimentiert wird. Also während am Anfang die Sounds dann doch größtenteils sehr, ja, Sounds sehr auf den Punkt kommen, sehr trocken, scharfe Gitarrenriffs oder diese One-Note-Melodien ganz stark im Fokus stehen, also wirklich so ein Bare-Bones-Sound fast schon, kommt dann eigentlich mit diesem, wie du schon meintest, Only Ones Who Know, kommt dann so ein Sound, wo es dann wirklich in so einen, die Gitarre auch effektgeschwängert, richtig schön ruhig, halt auch ein bisschen jazzy von den Akkorden her, also da merkt man auch so richtig, okay, da kommt dann halt was rein, was vorher halt noch nicht da war und man merkt halt auch, dass dann dieses Album halt mehr oder weniger so zwei Stimmen hat, die da durchlaufen, also auch schon so eine viel, eigentlich auch schon ein ganz anderes Songwriting. Und das ist ja bei 505 am Ende eben auch noch mal stärker, wo dann diese Orgel reinkommt und man auch schon merkt, okay, da ist auf jeden Fall schon eine andere Soundästhetik, die da mit drin ist. Und das fand ich dann beim erneuten Reinhören auch sehr spannend, dass da dann immer so eine Aufhorchmomente dann gerade in der zweiten Albumhälfte und auch in der Albummitte kommen, wo der Sound sich dann doch noch mal stärker unterscheidet, womit man eigentlich Arctic Monkeys kennengelernt hat. Weil wie du meintest, jeder kennt die Arctic Monkeys für dann eben Songs, vor allem vom ersten Album, wie I Bet You Look Good on the Dance Floor. Klar, dass das ein Indie-Disco-Hit ist.
Da ist auch eine Hymne, gar keine Frage.
Genau, aber man darf ja jetzt auch nicht vergessen, dass so ein Song wie Fluorescent Adolescent und Brainstorm, also die beiden in der ersten Albumhälfte, das waren halt auch zwei der Singles. Und man kann es, glaube ich, denen auch nicht verübeln, weil es natürlich Songs sind, die genau diesen Abtempo, kompromisslosen Sound halt weitertragen.
Ja. Aber genau wie du meinst, ich hatte auch das Gefühl, dass dann auch plötzlich in der zweiten Hälfte ist dann irgendwie auch plötzlich mal so ein mega fuzzy Bass plötzlich aufgetaucht. In der Art und Weise, wie Songs sich aufgebaut haben, plötzlich auch mal viel stärkere Dynamikwechsel gehabt. Dann kam schon fast sowas wie ein, könnte man sagen, wie so ein kleiner Breakdown. Oder es gab irgendwie mal ein witziges Solo oder sowas. Also da war ich wirklich richtig überrascht. Ich so, hoch, wo kommt das denn plötzlich her? Weil die Songs dadurch für mich irgendwie plötzlich ein ganz anderen Zug bekommen haben. Also da finde ich gerade auch den Do Me A Favor zum Beispiel unglaublich stark. der eigentlich ein bisschen untypischen Aufbau hat für einen Song, weil der immer so erst nicht so richtig rauskommt, aber dann dieser Refrain unglaublich mit einem mega geilen Hook eigentlich irgendwie sich aufbaut und richtig irgendwie entlädt und dann aber trotzdem wieder ein bisschen runtergeht. Und ich fand so, da war ich wirklich, wirklich überrascht und da habe ich richtig gemerkt, so wow, da hat man irgendwie richtig so die songwriterischen Qualitäten von denen irgendwie entdeckt. Da war ich so, wow, also wo war das vorher? Also und wirklich auch Melodien und so viel besser irgendwie, finde ich, so rausgearbeitet, in Szene gesetzt, dass man richtig so dachte, boah, da musste ich die Songs teilweise dreimal hintereinander hören, weil ich die so geil fand dann plötzlich. Also es war genau das Gegenteil zu diesen ersten Hits.
Ja, das finde ich nämlich auch so spannend. Also Do Me a Favor ist halt auch ein perfektes Beispiel, weil ich bin auf dieses Album wiedergekommen, weil ich bei längeren Autofahrten einfach noch alte CDs irgendwie brauchte, weil ne, Auto hat noch einen alten CD-Player und muss halt irgendwie gucken, was hört man so auf der Autofahrt. Und das war dann halt, dass ich gedacht habe, ach, ich höre mal wieder in die Arctic Monkeys rein und habe dann halt das Album genommen. Und das lief dann halt erstmal so eben durch, wie man es halt erwartet hat oder wie ich es erwartet habe. Und Track 6 dann, Only Ones Who Know, war dann auch so, ja, okay, wow, der ist schon mal spannend. Und dann dieser Do Me A Favor Part, die Band geht raus, er singt und dann kommt dieser Break und dann ist das so eine krasse Energie, das trägt diesen Song bis ans Ende. Das war so ein Moment, wo ich auf einmal so gedacht habe, wow, wo kam das denn her? Und dann war ich halt so hart in diesem Album drinne, dass es halt, also ich glaube, das war dieser Moment, wo es sich für mich festgesetzt hat, okay, wenn wir die Arctic Monkeys besprechen wollen bei dem Podcast, dann nehme ich das halt vielleicht, weil für mich das halt wirklich so in dem Moment nochmal daran erinnert hat, wow, okay, da hat sich die Band quasi im Album quasi entschieden, so okay, das sind wir jetzt. Genau, wir können jetzt vielleicht auch nochmal so ein bisschen stärker auf die weiteren musikalischen Qualitäten, sage ich mal, eingehen. Also was ich, glaube ich, zum Beispiel auch sehr stark fand und was mir retrospektiv, glaube ich, auch nochmal so ein bisschen gezeigt hat, warum ich manche Songs auch, glaube ich, gerne mit in die alte Band reingebracht habe, von wegen, ja, lass uns den Song mal spielen, war, dass ich die Basslines extrem stark finde. Da wollte ich dich auch nochmal fragen, wie du so die einzelne Instrumentierung angesehen hast, weil ich so als Nicht-Drummer fand auch die Drums teilweise ganz spannend, auch wenn das natürlich, also sagen wir mal immer in dem Kontext von, was so eine Indie-Rock-Band, Post-Punk-Band macht. Genau, wollte da einfach mal hören, wie du so als Drummer sozusagen da die Rhythmussektion eingeschätzt hättest.
Also bei dem Bass kann ich auf alle Fälle sagen, da bin ich sofort bei dir. Also das war für mich sozusagen auch tendenziell immer der Part, wo ich dachte, der macht seinen Job da einfach richtig gut. Also das sind irgendwie einfach immer richtig solide Basslines, an den passenden Stellen auch irgendwie melodiös, dass irgendwie auch echt was passiert, aber halt irgendwie niemals sich in den Vordergrund drängt, außer eben an Stellen, wo man ihn auch mal richtig geil irgendwie featuren kann. Also da würde ich sagen, der Bass hatte eigentlich immer Spaß gemacht und teilweise eben auch mehr Spaß gemacht gegenüber solchen, sag ich mal, Eintakt-Riff-Lead-Gitarren, die irgendwie eine Melodie 30 Sekunden lang spielen. Schlagzeugmäßig fand ich das eigentlich auch immer gut und irgendwie, also gerade dann auch so bei Songs wie This House is a Circus, der ja irgendwie auch ein ziemlich verrückter, crazy Song eigentlich ist, finde ich, der so von vorne bis hinten eigentlich so, also sehr gut irgendwie auch so ein bisschen dieses Motiv irgendwie wie durchspielt. Und da muss ich sagen, fand ich das Drumming eigentlich auch für gerade so, sag ich mal, in Anführungszeichen, was man sonst so aus dem Indie-Kontext kennt, irgendwie auch schon echt kreativ. Trotz allem songorientiert, aber auch in den richtigen Stellen irgendwie schön dynamisch und doch, fand's echt gut. Und auch ein paar Stellen irgendwie nicht das unbedingt spielt, was man so erwartet hätte, in jedem Fall. Sondern so an ein paar Stellen immer auch so ein bisschen vielleicht mal einen Groove ein bisschen anders platziert, die Kickdrum irgendwie mal so platziert, dass sie eben nicht generisch dahin fällt, wo man es erwarten würde. Da muss ich auf alle Fälle sagen, das hat mir Spaß gemacht. Oder da auch bei fast allen Songs, auch bei denen vielleicht, die jetzt wirklich eher in so einem klassischen, vielleicht so ein bisschen typischen, schnellen Indie-Modus irgendwie runtergeschrieben wurden. Bei dem Drum-Sound würde ich sagen, der steht vielleicht, glaube ich, so ein bisschen für eine gewisse Zeit. Irgendwie alles noch ein bisschen roher, alles noch ein bisschen organischer. Da würde ich jetzt gar nicht sagen, dass ich den jetzt irgendwie per se gut oder schlecht finde. Ich glaube, man hört ihn einfach an, dass man, glaube ich, so in der Form heute Drums nicht mehr unbedingt produzieren würde. Oder man da schon so eine gewisse Ästhetik hat, die ich jetzt nicht unbedingt super geil finde, aber wo ich sagen, irgendwie zu mir sagen würde, sie passt zu der Musik und sie steht dem Album irgendwie gut, der Sound. Das heißt, alles, was da in der Rhythmusfunktion passiert, fand ich gut und hat auf alle Fälle die Songs immer getragen. So. Genau, Gitarren bin ich, glaube ich, manchmal eher so ein bisschen zwiegespalten. Also vor allem auch eher von dem, was sie spielen, wo ich mir an ein paar Stellen auch dachte, hätte jetzt wieder was anderes machen können oder vielleicht doch mal versuchen, etwas weniger monotonere Sachen zu spielen oder sowas. Oder vielleicht halt, ja, nicht so eine ganz reduzierte Sache, sondern vielleicht auch irgendwo ein paar andere Akkorde oder sowas. Dafür bin ich dann aber am Ende auch zu wenig Gitarrist, um da jetzt irgendwie jetzt so eine starke Meinung zu haben und zu sagen, ja, das sind irgendwie alles keine Gitarristen, keine Ahnung. Ich glaube, also in genügend Songs und in genügend Stellen haben die alle gezeigt, dass es irgendwie echt geile Mucker sind und dass die vor allem als Band, glaube ich, vor allem richtig gut zusammen funktionieren. Und ich glaube, das ist das, was am Ende irgendwie dann auch eher bei den Songs entscheidend ist. Gar nicht so sehr, was die einzelnen Instrumente jetzt so gemacht haben, sondern dass man so bei so ein paar Songs wirklich auch merkt, okay, die müssen auch einfach schon richtig viel gemeinsame Live-Erfahrung, Musikerfahrung gemacht haben, damit es auch plötzlich so klingt, als ob da einfach so eine geile Indie-Rock-Band auf der Bühne gerade richtig abgeht. So. Und diese Momente gibt es auf dem Album auf alle Fälle. So, das muss man eben lassen.
Genau, also das ist auch so ein Sounderlebnis, was ich auch mit der Band hatte, dass ich das Gefühl hatte, das ist immer eine Band, die spielen einfach sehr tight zusammen und da ist halt nichts geschnörkelt. Du hast halt ein paar Ideen, die werden ausgearbeitet und es gibt halt nichts, was Unnötiges dazu ist. Dadurch sind die Songs immer sehr kompakt. Es ist sehr auf den Punkt geschrieben, was sich vielleicht nochmal ein bisschen unterscheidet von so Bands wie halt auch Block Party, die halt dann doch nochmal viel mehr Ausflüchte nach links und rechts gemacht haben, was es für mich teilweise auch spannender gemacht hat. Einfach eine Band, die doch noch stärkeren Artsy-Anspruch an ihre Indie-Disco-Musik hatte. Und man merkt dann hier noch so teilweise wirklich so diesen Garage-Rock-Einfluss dann zu sagen, gut, lieber ein bisschen weniger auch nochmal machen. Und ich muss aber auch sagen, dann, dass man fast zu diesem blasphemischen Urteil kommen kann, dass die Gitarren das am wenigsten starke von der Musik hier ist. Ich frage mich so ein bisschen, wäre ich damals Gitarrist gewesen, ob ich das so spannend gefunden hätte. Also ich glaube, gerade wenn man halt startet, ist das natürlich eine sehr gute Einsteigermusik, auch selber um zu spielen. Und ich finde auch, dass da viele gute Riffs dabei sind. Teilweise Riffs, die halt, wie gesagt, auch sehr simpel sind, wo man sagt, okay, ein Bass kann das spielen, eine Gitarre klingt dann sehr dünn. Ich muss auch sagen, also die Stärke kommt, glaube ich, meiner Meinung nach bei dieser Musik vor allem von diesem reduzierten Arrangement, dem guten Zusammenspiel und halt einer guten Rhythmussektion.
Voll. Mich interessiert das so ein bisschen, was diese Mucke so für dich war. Wart ihr dann richtig in so einem Arctic Monkeys Fanclub? Kann man das so sagen? Also wart ihr so richtig so am Puls der Zeit, dass ihr die Releases wirklich auch so richtig bewusst mitgekriegt und mitgefiebert habt, wenn so ein neues Krams von denen rauskam? Weil ich muss zum Beispiel auch sagen, wie gesagt, gerade dieses erste Album, so ein, zwei Songs, die kannte man halt, weil die irgendwie immer überall liefen. Aber ich hatte jetzt irgendwie in meinem engeren Freundeskreis auch niemanden, der so stark auf die Arctic Monkeys jetzt abgefahren ist oder das jetzt gesagt hat, so, das ist jetzt die Band, um die ich die nächsten 3 Jahre meine ganze Identität aufbaue. Und dann hatte ich interessanterweise erst irgendwie 2011, 2012 komischerweise, als ich fürs Studium sozusagen nochmal umgezogen bin und sich da ja nochmal so ein bisschen die, ich sag mal, der Freundeskreise irgendwie nochmal verändern, man neue Leute kennenlernt, dass ich da dann komischerweise nochmal so ein paar Indie-Vögel kennengelernt habe, die irgendwie diehard Arctic Monkeys-Fans waren. Deswegen lief das dann auf jeder WG-Party dann eine Zeit lang. Das war, glaube ich, auch die Zeit, warum ich dann nochmal ein bisschen selber die nochmal mehr gehört habe. Aber auch danach hat sich bei mir sozusagen so ein bisschen zerschlissen, dass ich gar nicht mehr bewusst so die große weitere Entwicklung mitgekriegt habe. Deswegen meine Frage, wart ihr da so voll drinne?
Ja, ist eigentlich ganz spannend gewesen, weil als ich zu den Leuten, mit denen ich dann Musik gemacht habe, dazugestoßen bin, wie gesagt, das lief dann über die Schule. Darüber hat man sich halt kennengelernt, weil da so ein Musikprojekt gemacht wurde. Ich habe halt ein paar Jahre vorher angefangen, Musik zu spielen und habe halt über Schulkameraden mehr oder weniger so ein bisschen einen Einstieg in Indie-Musik bekommen und habe dann halt aber vor allem Bands noch gehört wie The Kooks und Shoutout Louds. Ich hatte dann noch gar nicht so einen starken Entdeckerdrang in diese Richtung gehabt. Also das war eine Phase, wo ich halt auch einfach sehr viel noch so Billy Talent und At The Drive-In, The Mars Volta. Ich war halt schon noch sehr in dieser Emo- und Hardcore-Phase eigentlich unterwegs und hatte dann ja einfach Indie so ein bisschen gehört, weil es der Zeitgeist war und ich spannend fand, irgendwie das zu hören, was da jetzt rauskommt. Ja, über die neuen Bandkameraden, Kameradinnen, die ich dann kennengelernt habe, kam dann so ein bisschen dieses, hey, da gibt's diese Musik. Zu dem Zeitpunkt war aber das erste Album schon draußen, aber das halt noch nicht. Wenn mich meine Erinnerung nicht trügt, ist das Album genau dann rausgekommen, als wir gerade angefangen haben, uns zu formieren, als wir angefangen haben, sozusagen Songs zu spielen, Setlisten zusammenzustellen und zu sagen, was spielen wir jetzt auf Konzerten. Dann, als das neue Album rauskam, war ich da halt voll drinne, zu sagen, boah, was für ein cooler Sound. Das war dann lustigerweise 2009 mit Humbug, mit dem nächsten Album schon wieder vorbei. Also dann war nicht schon wieder kalter Kaffee. Also da sieht man halt auch mal, wie schnelllebig diese Musikphase eigentlich war. Also bis 2010 haben wir noch was mit der Band gemacht, aber zu der Zeit sind wir dann aber auch schon auf andere Bands rübergegangen. Also dann da haben wir schon viel mehr Foals und Blood Red Shoes und Kings of Leon und teilweise aber auch so ein bisschen mehr darin einfach zu gehen, eigene Songs zu schreiben, und dann ging es nicht mehr ganz so viel darum, okay, was sind jetzt die krassen Songs, die wir jetzt covern können. Aber es war schon so, dass das zu einer Zeit eigentlich kam, als gerade so die ersten Sachen schon draußen waren und man dann so am Puls der Zeit war, was kommt jetzt neu raus. Und das war dann halt wirklich so die Zeit, wo dann das rauskam, also das Favorite Worst Nightmare oder auch Another Week in the City vom Block Party. A Weekend in the City, glaube ich. Und dann gab es noch Another Weekend in the City, das war noch das B-Seiten-Album, genau. Da muss ich schon sagen, das war dann schon eine Zeit, auch das Cooks-Album, was dann nochmal rauskam, war das Kong. Ich glaube, Inside Out war schon draußen. Das haben wir auch ganz viel gecovert. Also The Cooks war dann auch noch ganz viel da. Wir hatten noch eine Sängerin. Da haben sich dann manche Songs auch besser angeboten. The Cooks konnte man sehr gut spielen. Hatte auch den Vibe gehabt, dass auch da spannende Basslines waren. Also ich habe da halt dann auch so ein Muster gesehen, dass wir halt auch dann sehr viele Songs genommen haben, die halt auch irgendwie Basslines waren, die mehr halt als nur Achtel gespielt haben. Also ich würde schon sagen, durch die Band, ich glaube, sonst wäre das nicht so stark passiert, dass ich in diese Musik reingeschlittert bin. Aber man hat diese Musik gespielt und man hat sich natürlich auch über neue Releases gefreut. Aber das hat sich dann auch wirklich so, nach so 2-3 Jahren war das Genre halt auch schon wieder ziemlich durchgefühlt. Und dann war auch die Band relativ bald dann auch, als ich mit dem Studium angefangen habe, spätestens natürlich, also die hat das auch nicht mehr überlebt, aber auch schon im letzten Jahr der Oberstufe ist die Band so dann schon langsam so weniger geworden, würde ich mal sagen.
Ja, aber die Arctic Monkeys haben ja nicht aufgehört. Was ist denn danach passiert?
Genau, die Arctic Monkeys haben nicht aufgehört, das habe ich ja auch schon so ein bisschen angedeutet. Also ich kann einfach mal jetzt so einen kleinen Guide geben, halt auch für die Hörerinnen und Hörer, die sozusagen jetzt das vielleicht als Startpunkt nehmen, um sich ein bisschen mehr wieder mit den Arctic Monkeys zu beschäftigen, die das vielleicht damals nicht gehört haben oder halt auch eben wie viele aufgehört haben mit Sachen zweiten Album. Also insgesamt gibt es jetzt schon 7 Alben von den Arctic Monkeys und wie ich schon meinte, nach Favorite Worst Nightmare kam noch Hamburg raus. Interessanterweise hat die Band dort das erste Mal Kontakt gesucht zu Josh Homme von Queens of the Stone Age. Der hat dann, sag ich mal, den Einfluss in Songwriting und in Aufnahmen halt auch sehr geltend gemacht. Also ein Album, was auch schon sehr viel anders war. Viel Stoner-Einfluss gewesen, Psychedelic, Desert Rock. Wurde damals sehr polarisiert aufgenommen. Viele fanden es gut, viele fanden es schlecht. Retrospektiv haben viele gesagt, dass das so ein bisschen der Fingerzeig schon war, wo es hingeht. Das 2011er-Album Suck It and See ging dann wieder sehr stark in so eine ruhigere Richtung, hellerer Sound, teilweise so Beach Boys-mäßiger Sound, also oder auch ein bisschen mehr so ein heller The Smiths-Sound. Also auf jeden Fall nochmal so ein kleiner Rückschritt fast, würde man sagen, wieder vom Sound. Und 2013, das ist ein Album, wo ich glaube, ich meine, dass du es kennst, kam dann AM raus von den Arctic Monkeys. Meiner Meinung nach deren bestes Album. Da kam dann ein Schritt sehr stark auf so einen R&B-lastigen Blues-Rock-Sound zu gehen, viel zusammengemixt und meiner Meinung nach extrem gut komponierte Songs, sehr tolle Gitarrenriffs, sehr schöner, dichter Sound, unglaublich guter Gesang auf diesem Album. Also meiner Meinung nach eins der besten Alben von allen diesen Indie-Bands, auch wenn es dann schon weit weg war von diesem Indie-Sound. So, dann kam ein paar Jahre Pause und da bin ich dann auch wieder so ein bisschen ausgestiegen und habe jetzt mich in Vorbereitung der Folge sozusagen nochmal angehört. Dann kam nämlich Tranquility Base Hotel and Casino raus. Da musste ich dann auch erstmal ein bisschen schlucken, als ich reingehört habe, weil dieses Album ist absolut anders. Also Gitarren viel weniger, viel mehr in Richtung 70s Art Rock, so Nick Cave, David Bowie, ganz anderer Sound, sehr experimentell, auch teilweise Inspiration aus Film-Soundtracks genommen. Das sollte eigentlich ein Solo-Projekt oder ein Solo-Album von Alex Turner, dem Frontmann, werden, aber die Band hat dann gesagt, komm, machen wir als Band-Album. Und wie gesagt, riesiger Stilwechsel. Das Album, was jetzt vor 2 Jahren rauskam, The Car, schreitet diesen Schritt weiter, würde ich sagen. Noch weniger Gitarren, sehr viel Klavier, sehr viel orchestrale Sounds und geht fast in so einen 60s, 70s Pop, Jazz rein. Sehr viel, auch wieder, würde ich sagen, im weitesten Sinne Art Rock. Viele Referenzen, die da kamen, waren halt auch David Bowie oder teilweise auch die Beatles. Also auf jeden Fall eine sehr starke Richtung weg von diesen, ja, krassen Garage-Rock, den man jetzt am Anfang gehört hat. Und spannenderweise, so eine Songs wie Do Me a Favor oder 505 sind aber immer noch Staples in den Setlisten und wurden jetzt teilweise musikalisch einfach verändert. Also Do Me a Favor wird zum Beispiel jetzt noch langsamer gespielt und 505 ist immer noch der typische Closer von denen. Und ist mir dann auch aufgefallen, dass Favorite Worst Nightmare das zweitmeist gespielte Album von denen heute bei Setlisten von 2023 war und nur das aktuelle Album mehr gespielt wurde. Also man sieht auch für die Band immer noch relevante Musik und ein relevantes Album.
Genau, da kann ich auch noch kurz dazu sagen, dass ich selber zum einen nochmal das 2013er Album auch ein bisschen gehört habe, einfach vor, ich weiß nicht, einem halben Jahr oder ein paar Monaten oder sowas, bin ich da sozusagen so ein bisschen eher zufällig drüber gestolpert, noch im Unwissen, dass du mich ja noch mit mehr Arctic Monkeys versorgen wirst. Und das The Car habe ich in der Tat auch letztes Jahr einfach irgendwann auch mal gehört, weil ich auch mitgekriegt habe, hey, die Arctic Monkeys, die waren auch diese komische wilde Britpop-Band, was machen die denn jetzt? Weil mir irgendwie vor Ewigkeiten auch noch mal ein Kumpel irgendwie einen Song von Alex Turner gezeigt hat oder halt von der Band und irgendwie auch so ein riesen Alex Turner-Fan ist. Und dann dachte ich auch so, boah, hörst du einfach mal rein. Und ich weiß auf alle Fälle noch, dass ich sehr, sehr, sehr überrascht war, weil ich auch mit etwas ganz anderem gerechnet habe, aber ich auch das total gut fand und total auch spannend fand, was da passiert ist. Also ich habe es jetzt nicht rauf und runter gehört, aber auf alle Fälle war es so, dass ich dachte, boah, okay, das ist schon irgendwie ein geiles Album, passiert irgendwie total viel und ist irgendwie auch richtig spannend zu sehen, in welche Richtung die weitergehen. Also von daher habe ich, glaube ich, einfach eher diesen früheren Teil dann so ein bisschen auch übersprungen und bin dann irgendwie direkt in die späteren Sachen reingesprungen. Das 2018er, das steht bei mir auch noch aus. Also da muss ich auch sagen, das habe ich dann irgendwann mal auch gesehen, wie man halt immer so entdeckt, dass irgendwie diese Bands von früher, sage ich mal, die Bands der Jugend, irgendwie nicht aufgehört haben, Mucke zu machen, aber man selber irgendwie aufgehört hat, ihnen zu folgen. Aber ich kann zumindest auch sagen, dass ich jetzt auf alle Fälle nochmal auch große Lust bekommen habe, da so generell mich nochmal so ein bisschen durch die Diskografie zu hören, weil ich schon irgendwie jetzt doch dem immer wieder was abgewinnen konnte. Und das muss ich auf alle Fälle sagen, ich habe die, glaube ich, einfach wirklich unterschätzt. Also ich habe die wirklich so abgebucht unter Britpop von damals, gibt's wahrscheinlich gar nicht mehr und völlig vercheckt, dass die echt richtig spannende, gute Musik weiterhin machen.
Also für mich hat das auch total die Überraschung gegeben, als ich dann gesehen habe, wie groß diese Band auch geworden ist. Also die hatten jetzt am letzten Jahr haben sie die Pyramid Stage, das ist die große Stage auf dem Glastonbury Festival, was ja eins der größten Musikfestivals in UK ist, haben sie halt geheadlined. Also die sind halt auch wirklich jetzt auf den Höhen von Radiohead und Co. angekommen. Es ist auch spannend zu sehen, wie die Band sich auch stilistisch sozusagen nicht nur musikalisch, sondern auch von außen weiterentwickelt hat, weil sie halt wirklich am Anfang diese Pilzköpfe quasi waren, wie man es halt eben um 2005 war. Und als ich jetzt auch nochmal zuletzt gesehen habe, Alex Turner tritt jetzt eigentlich immer so in Jackett sozusagen auf. In gewisser Weise gibt er sich dann halt auch in diese Rollen rein und man sieht ja auch diese Referenzen zu einem Sound, der vielleicht auch ein paar Jahrzehnte zurückliegt, das wieder aufgreift und nochmal neu macht. Und gerade dann bei Tranquility Base, Hotel und Casino, da hat man auch zum Beispiel bei den Covern und bei den Musikvideos gesehen, dass dann halt auch viele gemeint haben, okay, da ist ein Einfluss zum Beispiel von Stanley Kubrick, den sie aufnehmen. Also sie haben dann halt auch viel 60s und 70s Popkultur generell referenziert in dem Ganzen. Also in der Ästhetik so ein bisschen sozusagen auf Mid-Century sozusagen zurückgehen und so ein bisschen zu gucken, okay, wie können wir das dann halt auch wirklich insgesamt ausreizen? Nur umso lustiger ist es dann, dass der Drummer immer noch mit der Jogginghose auf der Bühne steht, wo halt irgendwie britische Flaggen drauf sind. Also so ganz durchziehen tun sie es nicht, aber zumindest die Leute, die vorne an der Bühne stehen, geben sich da, sag ich mal, auch ein bisschen rein.
Was mich jetzt nochmal total interessieren würde, ist, wie ging es dir eigentlich mit den Texten? Also weil ich finde, also jetzt ohne vielleicht das irgendwie also so einfach so abzuwatschen, sind es ja schon immer irgendwie tendenziell einerseits so ein bisschen schlüpfrige Themen, um es mal so zu nennen, und andererseits natürlich auch einfach so gefühlt so ein bisschen das Leben als Rock'n'Roll-Star mit all seinen Exzessen und ja, vielleicht auch so ein bisschen natürlich auch ambivalenten Erfahrungen von Überforderung, von Rausch, von, keine Ahnung, plötzlich im Rampenlicht zu stehen irgendwie. So ein bisschen immer, gibt irgendwie immer so Aufreißertypen oder so, es hat immer so diesen, sag ich mal, macht so ein bisschen diesen Charme von so einem Aufreißertypen, der so verschiedene Storys erzählt. Und da wollte ich immer so ein bisschen fragen, wie ging es dir mit diesen Texten? Wie ging es dir damals mit diesen Texten? Ja, haben die irgendwie zu dir gesprochen? Weil das waren, muss ich so sagen, für mich auch so die paar Momente, die mich auch so inhaltlich dann auf dem Album nicht ganz so abgeholt haben. Also ich habe die sozusagen eher so als Zeitzeugnis auch dieser Band gesehen und auch als irgendwie Punkt, an dem sie damals standen. Und mit so ein, zwei Songs, und ich finde gerade dem letzten Song so, merkt man ja auch schon, dass es ja irgendwie auch vielleicht so schon in eine andere Richtung geht, wo man irgendwie auch versucht, anders über sich zu sprechen so. Aber vorher waren das irgendwie für mich einfach viel so, hey, wir sind jung, wir sind wild, wir sind gerade berühmte Rockstars und wir rauschen einfach von einem Hotelzimmer zum nächsten und haben so, sind so richtig auf Exzess so. Und das hat sich dann für mich irgendwie recht schnell erschöpft, so als lyrische Themen. So.
Ich muss auch sagen, die Lyrics waren für mich damals piepenegal. Also das muss ich auch einfach mal wirklich so sagen. Ich glaube, wir haben Songs wie Fluorescent Adolescent oder halt 505 von dem Album haben wir gecovert. Und ich sag mal so, Fluorescent Adolescent ist von den Lyrics her halt für mich total egal. So habe ich nie eine Bedeutung mit gehabt. Ich müsste halt meine Ex-Sängerin mal fragen, was sie eigentlich damit gefühlt hat, diese Lyrics zu singen. Also ich muss auch sagen, ich finde, glaube ich, die Inhalte der Lyrics egaler als das, wie es gesungen wird. Weil diese teilweise so Poetry-Slam-artige Art zu singen, fand ich eigentlich sehr spannend und auch so ein Merkmal, woran ich sofort Arctic Monkeys erkannt habe. So dieses zwischen, ich singe, aber dann rede ich jetzt halt auch einfach einmal so ein Schwall runter und es float einfach. Es ist kein Rap, es ist ja Poetry halt. Ich habe irgendwie so ein bisschen dann nochmal nachgelesen und die Art und Weise sozusagen, wie die Lyrics gemacht waren in den ersten zwei Alben von Arctic Monkeys, wurden verglichen mit der Kitchen Sink Realism, was sozusagen eine Art von so eine Art von Theater- und Poetry-Richtung war. Auf Wikipedia stand Angry Men Disillusioned with Modern Society in the 50s and 60s. Der Realismus, den Alltag der britischen Arbeiterklasse und Jugend, ihre Sozialsituation, Umgang mit kontroversen Themen, Realismus im Gegensatz zu Eskapismus. Und halt viel Slang verwendet, viel Idioms, die halt in der Alltagssprache teilweise auch fluchen. Das findet man alles wieder, auch nicht ganz so mega stark, aber ich finde, so ein bisschen ist das drinne. Und wie du schon meintest, die Themen sind halt alle so ein bisschen, ja, teilweise drehen sie sich halt eben um diesen Fame, wie geht man damit um, wie geht man auch mit Erwartungen um. Und ja, so ein bisschen so als Hauptthema habe ich da so rausgearbeitet, eben so zwischen Erwartungen, die man sich selbst stellt, die man ans Leben hat, die man an Beziehungen hat, die man daran hat, wie es ist, berühmt zu sein und wie es eigentlich die Realität ist und wie sozusagen die Protagonisten dann eigentlich mit dieser mit dieser Imperfektion, mit dieser Enttäuschung umgehen, dass so eine Sachen halt nicht laufen, wie sie laufen. Oder auch damit, dass man selber an sich selbst scheitert, weil man eben als Mensch nicht perfekt ist oder weil man selber sich selbst enttäuscht sozusagen und damit auch andere enttäuscht. Das sehe ich da so ein bisschen als Thema drinne. Und dass du da so viel rausgehört hast von wegen, ja, so wie das Leben als Rockstar ist, ist auch ganz spannend, dass der Bassist, der nach dem ersten Album ausgestiegen ist, weil er meinte, ihm sei der plötzliche Erfolg und die Berühmtheit zu viel gewesen. Da kann man halt durchaus fast so ein bisschen rauslesen, als wäre das nochmal ein Kommentar darauf gewesen. Und auch diese Frage, inwiefern teilweise auch Beziehungen drunter gelitten haben, weil die damalige Freundin von Alex Turner auch teilweise bei Lyrics mitgeschrieben hat und ein Song sich ja auch stark mit der Rolle von Paparazzi beschäftigt, quasi sozusagen Alex Turner und seine Freundin so zu belästigen. Ich muss auch sagen, die Lyrics finde ich als solche nicht wirklich stark. Ich finde aber sozusagen, wie die Lyrics rübergebracht werden, eben spannend und gut. Und das ist auch eine Sache, die für mich den Arctic Monkeys Sound immer ausgemacht haben. Aber wie du schon meintest, ist es halt sehr sprechend, sehr aus einer bestimmten Situation heraus. Und das hat sich dann später auch bei den Arctic Monkeys sehr stark geändert.
Nee, also ich glaube, da bin ich total bei dir. Das ist, sagen auch eher die Art und Weise, wie das erzählt wird und wie das irgendwie sowohl gesungen wird, als auch wie das erzählt wird, ich total spannend finde. Und auch, was du gerade angesprochen hast mit Slang-Begriffen, ne, wo ich teilweise auch einfach ein bisschen mehr, ich sag mal, mit meinem bescheidenen Englisch auch teilweise einfach ein paar Sachen mehr nachschlagen musste. Das fand ich schon irgendwie ganz cool, weil ich auch das Gefühl hatte, okay, hier versucht irgendwie auch jemand anders Texte zu schreiben oder anders Texte vorzutragen. Da bin ich total bei dir, dass ich das eigentlich auch eher immer spannend und gut fand. Es waren, glaube ich, einfach eher so ein bisschen die verhandelten Themen, die mich mal mehr, mal weniger abgeholt haben oder die ich jetzt irgendwie mal mehr oder mal weniger spannend fand. Aber das schmälert ja irgendwie gar nicht allein trotzdem, wie diese Dinge auch in Form gebracht wurden und dass diese Dinge ja auch einfach für diese Band wahrscheinlich einfach ein riesiges Thema waren. Ich meine, die sind, wie du ja gerade gesagt hast, die sind einfach riesengroß geworden, wahrscheinlich auch in viel zu kurzer Zeit und viel zu schnell haben die irgendwie viel zu viel Fame abbekommen und wir kennen genügend Bands und genügend Acts und KünstlerInnen, wo das ganz viel fatalere Folgen hat und ganz anders irgendwie ausgetragen wird oder ein ganz anderes Ende nehmen kann und dann in Anführungszeichen wenigstens versuchen, das noch in eine Albumform zu pressen und da drin irgendwie darüber zu klagen, um es vielleicht damit auch zu verarbeiten, als irgendwie andere Auswege zu nehmen, ist dann vielleicht irgendwie auch eine ganz normale und natürliche Antwort und ja, vielleicht auch so ein bisschen der Klassiker beim zweiten Album, ne? Dass sozusagen, wenn mit dem ersten Album der Fame kam, muss man auf dem zweiten Album darüber besingen, dass irgendwie dieser Fame auch seine Schattenseiten hat.
Ja, absolut. Was vielleicht auch nochmal ganz spannend ist, weil wir jetzt ja darüber gesprochen haben, ja, wie ist diese Band irgendwie, dass die Band so berühmt geworden ist. Man sollte vielleicht auch nochmal so ein bisschen gucken, wie die Band eigentlich so berühmt geworden ist, weil das eigentlich zumindest nochmal eine spannende Anekdote ist, die ich gerne jetzt hier nochmal erzählen möchte. Denn Arctic Monkeys wird so ein bisschen immer betitelt als die erste Band, die durch das Internet berühmt geworden ist. Was nämlich passiert ist, ist, dass die Arctic Monkeys damals CDs mit Demos, die sie selbst gebrannt haben, also selbstgebrannte CDs mit Demos auf Konzerten einfach kostenlos rausgegeben haben. Und windige Fans haben das dann halt auf Share-Plattformen wie LimeWire und so dann halt hochgestellt oder haben der Band auch MySpace-Profil gemacht. Und diese Demos, die wurden dann auch benannt im Internet nach Fans, also das hatte gar keinen Namen und dann haben sie das benannt nach dem Club, wo die Band meistens gespielt hat. Und entsprechend hat sich das dann im Internet ganz stark verbreitet und dadurch ist die Band dann halt so stark bekannt geworden, sozusagen wirklich so eine Art von, ja, Guerilla-Marketing ganz früh und eigentlich so eine Art von Proto-Streaming-Band, wenn man es mal so will. Ja, super spannend irgendwie, das nochmal so nachgelesen zu haben, wie das eigentlich zustande gekommen ist. Und es ging dann auch alles sehr schnell. Also ich glaube, die Band hat irgendwie das 2004 gemacht und 2005 kam dann halt schon der Plattenvertrag. So.
Das wusste ich übrigens gar nicht, aber macht, glaube ich, Sinn. Das war ja auch die Hochzeit von ja, Napster, Casa Light und Konsorten Mitte der 2000er auf alle Fälle. Hast du noch was, was du loswerden willst zu dem Album?
Ich glaube, zu dem Album selber habe ich gar nicht mehr so viel Lust zu werden. Also ich meine, wir sollten natürlich nochmal darüber sprechen, was so unsere Lieblingssongs sind. Ich würde jetzt eine Sache nochmal loswerden, die ich nämlich auch nochmal spannend fand, nämlich das Cover. Ob dir an diesem Cover was Bestimmtes aufgefallen ist oder wie du dieses Cover sehen würdest.
Ich habe mich natürlich gefragt, was das da in diesen Räumen drinne ist, ehrlich gesagt. Aber nee, mehr ist mir auch nicht aufgefallen. Ich fand es irgendwie witzig, fand es gut, genau. Aber ich habe mich natürlich versucht, so ein bisschen so ein Rätsel suchen. Also vielleicht kurz zur Erklärung für die, die es gerade nicht vor Augen haben. Man sieht sozusagen ein grau-in-grau gehaltenes Gebäude, auf das man so draufschaut. Man sieht ein paar Fenster von so einer Hausfront. Aus drei der Fenstern aber sticht aus diesem grauen Grau so sehr abstrakte, bunte Formen heraus, die irgendwas darstellen, aber man kann sozusagen es nicht exakt erkennen, was es ist. Und oben links einfach nur noch der große Schriftzug Arctic Monkeys, Favorite Worst Nightmare. Aber klär mich auf, was ist das? Ist das oben links ein Mann mit Krawatte oder was ist es?
Also ich habe jetzt auch nicht so fürchterlich viel dazu rausgefunden. Also was spannend ist, das zeigt ein Gebäude in Liverpool, was wir ja auch als musikalisch sehr wichtige Stadt wahrnehmen. Und ich glaube, das ist auch ein Ort, wo die Band halt einfach berühmt geworden ist, bekannt geworden ist. Und das erste Albumcover war übrigens auch in Liverpool aufgenommen worden. Das erste Album zeigt ja einfach eine Person, die raucht. Aber das ist halt aus einem Pub in Liverpool. Und das erste Album hat zum Thema ja auch Popkultur sozusagen oder Tanzkultur, Jugendkultur. Und genau, das zeigt quasi ein Haus in diesem Distrikt in Liverpool. Das Haus sieht halt, sag ich mal, recht schäbig aus, Working Class, würde ich sagen, sehr grau in grau. Was ich da reininterpretieren würde, ist sozusagen diese Idee von, wenn man jetzt auch nochmal an diese Kitchen Sink Realism zurückdenkt, ein bisschen, okay, wie sieht's eigentlich aus, wenn man da genauer reinschaut? So. Und wie wir schon wissen, okay, die Band spricht jetzt auch viel über Fame und sowas, den sie bekommen haben. Aber ich glaube, man muss auch überlegen, okay, wo kommt die Band eigentlich her? Die kommt halt aus so einer, sag ich mal, dann doch eher Middle-Class-Kontext aus einer britischen Großstadt her. Und ich glaube, das ist so ein bisschen ein Verweis auf diesen Dualismus von sozusagen Herkunft, aber auch diese Frage von, dass das halt häufig mit diesem grauen Grau dargestellt. Also ich interpretiere da jetzt viel rein in sehr wenig, aber das wäre jetzt sozusagen dann noch mein Hinweis oder habe ich nochmals Hinweis darauf genommen, dass diese Identity sozusagen dieser Band dann schon ursprünglich noch so ein bisschen in dieser, sagen wir nicht in der High Society ist, jedenfalls. und dass das nochmal eine Referenz darauf ist. Genau. Nee, hast du denn noch was zu erwähnen, Marvin?
Nein. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich war, abgesehen davon, dass diese ersten Songs eben doch sehr für mich die Erwartung erfüllt haben, die ich von diesem Britpop dieser Zeit irgendwie hatte, fand ich es dann doch nochmal total gut, einfach mir das Album nochmal in Ruhe anzuhören, nochmal gerade auch die Songs da wirklich auch zu genießen, die da irgendwie auch schon aufscheinen lassen, was in dieser Band noch alles steckt, was da sozusagen die nächsten Jahre noch von denen kommen wird. Von daher dafür, weil ich total dankbar. Ansonsten haben wir, glaube ich, irgendwie gut besprochen, was vielleicht das Besondere dieser Band ausmacht oder warum man die auch irgendwie wirklich nicht unterschätzen sollte und warum sie auch zu Recht irgendwie bis heute immer noch wirklich unterwegs ist, erfolgreich ist, wahrscheinlich Stadien füllt. Und von daher ist es dann aber für mich zumindest dieses Album jetzt aber auch kein, ja, rätselhaft enigmatisches Album, wo ich jetzt irgendwie noch ewig viel, ja, interpretieren muss oder was mich in dem Sinne noch lange verfolgt, sondern es ist irgendwie auch einfach sehr, sehr sprechend, es ist irgendwie sehr klar, es drückt für mich auch einfach ein gewisses Lebensgefühl aus, was ich natürlich auch teilen kann, einfach diese lange Sommerzeit, sozusagen der ewige Sommer der Jugend so ungefähr. Und dafür ist es irgendwie auch schön und kann ich es auch so ein bisschen mit Nostalgie hören. Genau, aber ich glaube, viel mehr ist es dann auch nicht. Von daher habe ich jetzt, glaube ich, gar nicht direkt mehr noch groß was reinzuwerfen an dieser Stelle.
Ich kann dir da auch nur zustimmen. Also für mich ist das Album auch eine Zeitkapsel, einfach in eine Zeit, die aus guten Gründen vielleicht auch vorbei ist. Mal gucken, wann da das Revival kommt. Also wir haben jetzt das Pop-Punk-Revival. Mal gucken, wie viele Jahre es noch braucht. Also nach der Berechnung wahrscheinlich jetzt noch so 5 bis 10 Jahre und dann kommt auch das wieder. Allerdings würde ich auch sagen, ist da einiges dabei, was ich auch auf heute noch rüber retten kann. Vor allem würde ich sagen, aus der zweiten Hälfte und ja, Songs, die finde ich heute noch relevant sind, für die Band auch heute noch relevant sind, wie schon gemeint. Da bleibt jetzt für mich nur noch die Frage, welchen Song du jetzt nominieren würdest für unsere kuratierte Playlist.
Ich würde in der Tat Do Me a Favor nehmen. Da waren hinten in der zweiten Hälfte einige, die wirklich für mich herausgestochen haben, aber der Song, und gerade wie du es auch beschrieben hast, gerade nach diesem ganz ruhigen Only Ones Who Know, dann plötzlich dieser Do Me a Favor, der hat mich irgendwie so aufhorchen lassen, dass ich dachte, das ist auf alle Fälle ein guter Song, den man sich auf alle Fälle mal reinhören, den man auf alle Fälle reinhören sollte, wenn man sich irgendwie Arctic Monkeys nochmal geben möchte. Deswegen würde ich für unsere Playlist natürlich vorschlagen, Do Me a Favor.
Ja, super. Wäre auch mein Favorit vom Album. Ich muss sagen, danach sind mehrere Kandidaten, die ich spannend fände. Den einen hast du gerade schon genannt, Only Ones Who Know. Ich würde jetzt mich allerdings entscheiden für 505, den noch dazu zu nehmen, einfach weil der meiner Meinung nach auch schon einen Hint auf den neuen Sound zeigt. Auch ein sehr atmosphärischer Track ist, songwriterisch schon auf jeden Fall eine neue Kerbe schlägt und für mich persönlich auch einfach die Bedeutung hat, dass wir ihn auch viel damals mit der Band viel gespielt haben. Und deswegen von mir kommt dann 505 dann noch in die Liste. Dann wären wir ja für heute auch schon soweit. Also vielen Dank für alle, die bis hierhin gehört haben. Und wie immer würden wir uns freuen darüber, wenn ihr uns auf den typischen Podcast-Diensten folgt oder auch ein Like da lasst. Gerne auch einen Kommentar bei Instagram oder auch persönlich einfach mal schreiben. Das würde uns sehr freuen. Und wir würden gerne ja auch einfach erfahren, was ihr von Arctic Monkeys hält, was ihr von der Folge gehalten habt. Und dann bleibt jetzt nur noch die letzte Frage, Marvin, nämlich weißt du schon, was du mir als nächstes auftragen wirst oder kommt die wie immer, fast wie immer enttäuschende Antwort, dass ich da noch warten muss?
Was ich dir sozusagen fürs nächste Mal auftragen würde, wäre Warpaint mit dem Album The Fool.
Ich habe, glaube ich, in das Album mal ein bisschen reingehört damals. Aus welchem Jahr ist das?
2010.
Ich habe es auf jeden Fall mal gehört, aber ich könnte nicht beschwören, wie es klingt. Also da zeigt sich, ich habe das nicht unglaublich viel gehört.
Gott sagen, dann gehen wir beide nochmal tief in uns, ob ich dir das dann trotzdem nochmal zumuten werde. Auf alle Fälle wäre es nämlich ein schöner Ritt, das kann ich vielleicht schon mal vorwegnehmen. Wenn nicht, werde ich dir natürlich, habe ich noch ganz andere Sachen im Petto, die dir, glaube ich, wesentlich weniger gefallen werden. Vielleicht fällt dir doch ein, dass du das gar nicht gehört hast. Also denk nur mal drüber nach. Ich glaube, das hast du, glaube ich, gar nicht gehört damals. Das verwechselst du wahrscheinlich mit irgendwas anderem. Ja, dann auch nur von meiner Seite. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bis bald.
Auf Wiederhören. Tschüss.